Ja, herzlich willkommen zum 7. Vortrag in der Reihe, in der Vortragsreihe des Querschnittsbereichs Autonome Systeme und Selbstbestimmung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Roman Lipski und Florian Domann da haben. Roman Lipski ist Maler und wohnt in Berlin, unter anderem in Boston, Zürich, Nagoya, Klagenfurt, Las Vegas, Warschau, Karlsruhe und bei den Vereinten Nationen in Genf ausgestellt. Seine Werke sind Teile bedeutender Sammlungen, zum Beispiel der Sammlung Marx im Hamburger Bahnhof oder der Alex Katz Foundation in New York oder der Sammlung des Boston Museum of Fine Arts. Florian Domann ist Technologe und Mitglied des Künstlerkollektivs YQP und Gründer des Unternehmens Birds on Mars und beschäftigt sich sowohl in seiner unternehmerischen als auch in seiner künstlerischen Tätigkeit mit den Verbindungen zwischen menschlicher und maschineller Intelligenz. Und zusammen werden sie uns heute etwas darüber erzählen, wie Computertechnologie das kreative Potenzial von Menschen unterstützen kann. Und nachdem wir in den vergangenen Vorträgen uns mit den Auswirkungen autonomer Systeme in den Bereichen des Militärs, des Rechts und der Wirtschaft beschäftigt haben, freuen wir uns sehr, dass wir heute mal einen Einblick in die Kunst erhalten. Genau, vielen Dank.
Vielen Dank. Nach dem Militär kommt die Kunst, das ist auch schon mal.
Ah ja. Wollen Sie noch mal... Hallo sagen? Ja.
Hallo.
Ihr habt ja gehört. Danke für die Vorstellung. Wunderbar. Dass alle Orte erwähnt. Deswegen, das ist ein Grund, wieso wir hier sind. Das ist eigentlich auch sehr wichtig auf meinem Weg. Nein, ja doch. Er hat schon alles gesagt. Ich bin ein Maler, wohne in Berlin, bin in Polen geboren und kurz vor der Wende hier nach Berlin gekommen. Mit der Absicht weiterzureisen, aber ich bin doch hier stecken geblieben und inzwischen bedauere ich es nicht mehr. Die 90er Jahre in Berlin waren für mich persönlich ein Desaster, aber hier habe ich auch einiges gelernt. Und vielleicht desto mehr kann ich jetzt Berlin besonders heute oder seit ein paar Jahren wirklich genießen, ja, weil diese Stadt zockt so viele coole Leute ein, dass es wirklich toll ist, einfach tolle Menschen zur Zusammenarbeit zu finden und damit sich auch selber entwickeln. Und erstmal so viel zu mir, denn seit ein paar Jahren bin ich auch Vater einer künstlich intelligenten Muse zusammen mit Florian, beziehungsweise ich bin die Mutter, er ist der Vater, ich weiß es nicht, aber wir sind Partner in Crime und wir haben wirklich was Cooles zusammen geschaffen.
Genau. Ich glaube, wir haben ja schon ein bisschen Zeit jetzt alle zusammen. Wir sind auch eine kleine Runde, das heißt, wir können das auch, glaube ich, auch ganz gut nutzen, auch gemeinsam dann mal in die Diskussion zu kommen und jetzt nicht nur reine Frontalbeschallung zu haben. Wir würden aber mit ein bisschen Frontalbeschallung anfangen und mal erzählen, was wir da so jetzt seit über 3 Jahren zusammen treiben. Wie das Ganze entstanden ist, wie sich das entwickelt hat, warum wir das Ganze tun, wo die Reise hingeht und dann im besten Fall so ein bisschen zu Inspiration liefern, gemeinsam mit euch darüber zu sprechen, was ihr darüber denkt und inwiefern ihr euch vielleicht sowas in euren Bereichen oder für euch persönlich vorstellen könnt. Genau, zu mir nochmal ganz kurz. Also ich bin vom Hintergrund Informatiker und versuche oder habe mir die große Ambition, irgendwie an allen möglichen Stellen aktiv zu sein, eben sowohl mit dem eigenen Unternehmen. Wir sind hier in Berlin, wir sind 10 Leute, machen primär Beratung im Bereich KI, aber ganz stark im Zusammenspiel mit der menschlichen Intelligenz. Also das hat viel auch mit Pädagogik im Unternehmenskontext zu tun, so Corporate Learning, und entwickeln aber auch selber so KI-Systeme. Und gleichzeitig eben als Teil von dem Kollektiv, wir haben eben schon mal darüber gesprochen, beschäftige ich mich mit allen möglichen Themen, auch die euch hier sehr stark treiben. Ich habe eben, haben wir kurz über ein Projekt gesprochen, was wir vor 4 Jahren mal gemacht haben. Das fand ich interessant, dass ihr jetzt hier eine eigene Arbeitsgruppe auch dazu habt, oder einen eigenen Bereich. Mal vor 4 Jahren haben wir bei YQP so ein Projekt gestartet, das nannte sich der Datenmarkt. Da haben wir eine Woche lang in Hamburg, in der Eppendorfer Landstraße, war das der erste Supermarkt, in dem man ausschließlich mit Facebook-Daten einkaufen konnte. Und da hat eine Packung Knödel 5 Facebook-Nachrichten gekostet zum Beispiel oder eine Packung Dosenfrüchte, eine Dosenfrüchte-Dose 5 Fotos. Und es sah halt aus wie ein echter Supermarkt. Wir hatten eine Corporate Identity, das T vom Datenmarkt war das F von Facebook umgedreht, hatten Kittel und so weiter an. Und die Leute haben hinterher auf ihrem Kassenbon ausgedruckt bekommen, womit sie gerade eingekauft haben. Was zu ganz vielen witzigen Situationen und spannenden Situationen auch führte, als unter anderem RTL darüber berichtete und dann auf einmal Kids aus ganz Hamburg uns den Laden gestürmt haben, weil RTL es als echten Supermarkt angekündigt hat. Und ich finde es halt total schön, dass auch hier jetzt in dem Weizenbaum-Institut dieses Thema natürlich behandelt, verhandelt und auch weiter Awareness dafür geschaffen wird, für eben diesen ja doch sehr intransparenten und schwammigen Deal mit Daten. Und ein ähnliches Thema ist jetzt eben auch im Bereich KI. Ist für viele überhaupt nicht greifbar. Es ist so ein Term, der oft misleading ist und in falsche Richtungen führt. Und mit unserem Projekt, glaube ich, und wenn man sieht, wie Roman Real mit so maschinell lernenden Modellen arbeitet, und das seht ihr gleich, wie das so funktioniert, kriegt man auch da wieder ein, glaube ich, ein bisschen besseres Gefühl dafür, was KI in der Realität auch bedeuten kann. Und dass es eben auch nicht nur bedeuten muss, damit irgendwie intelligente Waffen zu bauen, sondern auch andere Dinge damit tun kann. Genau, aber dazu gleich mehr. Bevor jetzt wir euch mit auf diese Reise nehmen, wie das Ganze entstanden ist, mal ein kleines Video zu Anfang, was schon mal grob einen kleinen Überflug gibt. Genau, so viel schon mal in aller Kürze dazu, worum es sich dabei grob handelt. Und jetzt mal nach und nach ein paar mehr Details und wie das Ganze so funktioniert und so weiter. Also die Ausgangsfrage, die wir uns jetzt ja vor über 3 Jahren haben wir uns kennengelernt. Kannst du vielleicht gleich noch 1-2 Worte zu erzählen, wie das so entstanden ist? Auf jeden Fall, ja. das war die Ausgangsfrage. Natürlich ist das überhaupt gar keine neue Frage, sondern seit Anbeginn der Computerwissenschaften stellt man sich solche Fragen. Das brauche ich euch, glaube ich, nicht erzählen. Also sowas wie, kann ein Computer kreativ sein, kann ein Rechner denken, etc. pp. Natürlich, was sich aber in den letzten Jahren verändert hat, ist eben der Möglichkeitsraum durch eben zur Verfügung stehende Daten. Die Algorithmen sind auch nichts Neues, ja, neuronale Netzwerke, das Prinzip ist auch nichts, was jetzt irgendwie gerade erfunden wurde, auch wenn das gerne mal so behauptet wird. Gleichzeitig haben wir natürlich die Rechenpower leichter zugänglich, auch für Privatleute und nicht nur Forschungsinstitute über AWS und Co. Zugegebenermaßen auch nicht mal so eben, weil teuer. Also im Bereich maschinelles Lernen sind ja, wer hat was mit maschinellem Lernen zu tun im Moment in seinem Arbeitsalltag? ein bisschen Erfahrung. Okay, das heißt, alles klar, nur damit ich weiß, wie ich das, was ich jetzt so voraussetze. Gerade wenn wir über angewandte KI, also künstliche Intelligenz als Begriff, ausgehend davon, dass man die menschliche Intelligenz imitieren wollte und will und dann eben auch diesen Intelligenzbegriff benutzt hat, wenn ich heute über angewandte künstliche Intelligenz, also reale KI spreche, dann rede ich über maschinelles Lernen, also Verfahren aus dem Bereich des maschinellen Lernens, würde deswegen auch hauptsächlich, wenn ich über die technische Sicht spreche, mich dieses Begriffes bedienen, weil er viel präziser das beschreibt, was wirklich unter der Haube passiert. Also angewandte KI für mich gleich maschinelles Lernen. Genau. Und maschinelles Lernen hat deswegen diese großen Fortschritte in den letzten Jahren gemacht, insbesondere die sogenannten tiefen neuronalen Netzwerke, die wir auch bei der MUSE einsetzen, dazu komme ich gleich, deswegen so große Fortschritte gemacht, weil die Rechenpower zur Verfügung steht, um die zu trainieren. Ist oft teuer, also als Privatmensch ist das nicht so trivial, da mal eben so eine Maschine sich hochzufahren und dann 500 Euro dafür zu bezahlen, einmal so ein Netzwerk zu trainieren. Aber es ist möglich, gleichzeitig die Daten, die ich brauche, um sie zu trainieren, und die Algorithmen, wie gesagt, sind in der Regel nicht neu, aber, habe ich ja hier auch überall schon auf dem Flur gesehen, Open Source, dank eben Open Source Paradigmen und wachsender Community, auch dank Google und Co., die damit das öffnen, jetzt nicht, weil sie altruistisch sind, sondern aus anderen Gründen, aber es ist auf jeden Fall faktisch, sind diese Algorithmen viel leichter nutzbar. Und das hat letztlich auch überhaupt dieses ganze Projekt und unserer gemeinsamen Zusammenarbeit überhaupt ermöglicht, weil wir nicht von Anfang an ein Team von 20 Leuten waren, wie man das vielleicht vor 5 Jahren gebraucht hätte, um sowas zu entwickeln, sondern ich erst meinen ersten Prototypen gebaut habe. Mittlerweile arbeiten da viele verschiedene Leute dran mit, vor allem bei uns in der Company, als so Innovationsprojekt, und allen macht Spaß und entwickeln daran fröhlich weiter. Genau, aber diese Zutaten haben letztlich dazu geführt, dass wir ziemlich zügig dieser Frage mal auf den Grund gehen wollten, und zu der Zeit vor knapp 3,5 Jahren oder so, kamen so erste Paper auch nochmal wieder raus, also wissenschaftliche Paper, die sich mit damit beschäftigt haben, welche Rolle tiefe neuronale Netzwerke, sogenannte Convolutional Neural Network, gefaltete Netzwerke im Bereich der Computer Vision, also der Bildverarbeitung, jetzt spielen können. Also ob das vielleicht hilfreich sein kann für Künstler. Dann kam sowas raus wie dieses Style Transfer, was ihr vielleicht schon mal gesehen habt, dass man per Klick eigentlich einen Style von einem Maler auf sein eigenes Porträt übertragen kann. Dann gab es auch Apps, die diese Open Source Algorithmen dann benutzt haben und daraus Produkte gemacht haben. Da ging das gerade so los, diese Auseinandersetzung mit Artistic Intelligence, sich gehört habe, was hier auch ein Thema im Haus ist. Wir hatten mit der, wie heißt sie noch gleich?
Diana,
genau, hatten wir auch schon zu tun und waren auch zusammen auf einer Veranstaltung. Da bewegt sich viel, nicht nur in der Malerei, sondern jetzt auch in der Performance-Kunst, wie bei ihr zum Beispiel, Tanz, im Skulpturen, es entstehen eine neue Medienkunstrichtung eigentlich auch.
Musik, also viele Bereiche.
Genau. Als wir uns diese Frage jetzt gestellt haben, gab es, wie gesagt, erste Veröffentlichung, und dann haben wir damit mal angefangen, und es gab das jetzt halt noch nicht so in der Malerei, und haben da einfach mal losgelegt und geschaut, wo kann das Ganze hinführen. Und das bedeutet, wir haben am Anfang ganz viel miteinander gesprochen. Also Roman und ich haben dann feststellen dürfen, dass wir Nachbarn sind eigentlich, also beide in Schöneberg leben, uns da aber gar nicht kennengelernt haben. Und ich bin ganz oft bei Roman ins Atelier gegangen, und das war dann schon das erste ganz Spannende, dass nämlich wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen und aus unterschiedlichen Denkmustern auch auf dieses Thema schauen. Und dann haben wir so einen Dokumentarfilmer dazu geholt, weil wir gemerkt haben, dass das allein die Gespräche, es sich lohnt für uns auch, das zu dokumentieren und festzuhalten. Wir haben es neulich mal an der Uni in Karlsruhe, wo wir jetzt dieses Seminar hatten, an der Hochschule für Gestaltung, beim ZKM, als wir da uns das mal wieder angehört haben, das war schon witzig, wie naiv wir da am Anfang waren. Aber gerade diese Naivität hat geholfen. Also ich glaube, die Naivität, die wir da hatten, war genau das, was dazu beigetragen hat, sowas einfach mal anzugehen. Was wir ziemlich früh gemerkt haben, ist, dass, wenn wir über künstliche Intelligenz und Malerei sprechen, wir nicht daran interessiert waren, etwas zu entwickeln, was jetzt die Malerei von Roman ersetzt, sondern es vielmehr als einen Dialog begreifen wollen. Und es auch ein fundamental unterschiedlicher Ansatz ist, ob man eine KI so entwickelt, dass sie später das macht, was der Mensch aktuell tut, oder ob man eine KI entwickelt von vornherein und sie als Dialogpartner begreift. Und das ist ja, sowohl von der Denke als auch technologisch bei der Implementierung halt ein komplett anderer Ansatz. Das führte dann auch recht zügig dazu, dass wir nach einem Begriff suchten und es künstlich intelligente Muse, auch ein bisschen provokant natürlich und zugespitzt, getauft haben. Trifft es aber ziemlich gut, weil es eben impliziert, dass es um Inspiration geht. Also künstliche Intelligenz als Quelle von Inspiration zu begreifen. Das hat uns gereizt und daran arbeiten wir uns jetzt seit über 3 Jahren ab und entwickeln das stetig weiter. Und grob funktioniert das so, dass da, also ich spreche jetzt mal von der ersten Generation der Muse, also ich versuche es zu simplifizieren. Mittlerweile ist das tatsächlich nicht mehr alles so leicht in Schubladen packbar und in einfachen Konzepten erklärbar, weil da viele Leute jetzt dran mitarbeiten und sich die Muse auch weiterentwickelt hat von der Software-Technologie. Die erste Version der Muse funktionierte so, dass wir so ein vortrainiertes neuronales Netzwerk genommen haben, was ursprünglich zur Objekterkennung gemacht wurde, also was dazu trainiert wurde, Katzen von Hunden zu unterscheiden oder Tassen auf Bildern oder Mäuse etc. Das heißt, das Netzwerk kannte etwas von der Welt. Und Forscher haben eben herausgefunden, dass man so ein Netzwerk nutzen kann, weil es auf dem Weg, während es trainiert wurde zur Objekterkennung, hat es implizit Wissen aufgebaut, was man nutzen kann, sogenannte Filter, die in diesem Netzwerk drin stecken, bestimmte Schichten dieses tiefen Netzwerks, man die nutzen kann, um bestimmte Facetten aus Malerei zu extrahieren. Also Farben, Helligkeit, Pinselstrich, Kontraste und viele verschiedene weitere Merkmale. Man kann sich das letztlich so vorstellen, Bilder von Roman kommen rein, digitalisierte Bilder. Das Netzwerk extrahiert bestimmte Facetten und dann kommt so eine Art schlaues Kaleidoskop, was jetzt eben Roman neue Perspektiven auf das eigene Gemalte ermöglicht und dabei aber seine Stilistik und seine Art des Malens aufgreift, aber halt neue Farbigkeiten mit reinbringt, an der Formsprache selbst anfängt, Dinge zu verändern und damit ja letztlich Roman eben diese anderen Perspektiven auf die Malerei zu geben. Und man sieht hier nun mal als Beispiel, wie hier, das ist jetzt hier ein bisschen klein und nicht so auflösend in der Auflösung vom Rechner. Weil hier, es gibt mittlerweile hunderttausende Bilder, so kommen wir dann später, die da neue Hellig, also ganz andere Farbimpulse gesetzt werden, wie Bilder von Roman extrem stark abstrahiert werden etc. Genau. Und ein wichtiger Punkt dabei, und jetzt gleich ist Roman dran, wir wechseln uns so ein bisschen ab, ist, man spricht im Moment da ganz viel von diesem Creative AI, also da passiert auch ganz viel bei Google und Co., so Creative Programming und Creative AI, lala. Das hat eben viel mit, aus meiner Sicht, damit zu tun, neue Kunst oder neue Werke zu kreieren mit KI, irgendwie ja, ein Stück zu komponieren oder ähnliches. Und dem gegenübergestellt eben aus meiner Sicht, finde ich jetzt für unsere Muse passender Inspirational AI, also inspirative KI, weil eben das auch schon von vornherein impliziert, es geht nicht darum, was ich eingangs schon meinte, was Neues zu kreieren, was es ersetzt, sondern eben eher einem Kreativschaffenden wie Roman, aber potenziell auch natürlich anderen Kreativschaffenden neue Werkzeuge in die Hand zu geben. Also es ist nicht Roman in der Schleife hier, sieht so aus, aber ja, also den Menschen...
Das werde ich nicht schaffen.
Sagst du jetzt. Genau, also den Maler, also den Künstler, den Menschen hier im Loop zu halten. Roman, ich bitte an den Tresen.
Ach, yes. Florian konnte ich stundenlang zuhören, der kann richtig schön erzählen. Ja. Ich aber nicht. Aber ich habe es inzwischen ein bisschen gelernt, irgendwie besser zu kommunizieren, zu sprechen, weil nicht ohne Grund bin ich ein Maler. Maler sind einfach wortkarg und lieben einfach alleine gelassen werden im Atelier und so. Eben, weil deren Medium ist eben nicht die Sprache, sondern was anderes. Pinselfarbe und damit kommunizieren wir. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die Aufnahmen gesehen habe von dem ersten Dokufilm über uns, den wir selber produziert haben und gedreht haben. Ich habe das auch neulich wieder hören können und ich habe es null verstanden, was ich ausgesprochen habe. Ich habe so genuschelt und irgendwie auch, was ich da, aber das ist absolut no. Aber er hat mich verstanden.
Glaubst du?
Ja. Wenn ich mich dann hören musste, werde ich Krise kriegen, ja. Aber Das ist, Krise ist ein Riesenthema bei mir. Inzwischen vielleicht nicht mehr, aber dann dadurch auch doch. Ich beschäftige mich sehr stark mit diesem, Geisteszustand. Also nicht Körpers, aber eher geistigen Zustand. Florian hat euch gefragt, wer hat mit euch mit Machine Learning zu tun, oder, aber ich würde vielleicht auch eine Frage stellen, und zwar, wer von euch kreativ sein muss in der Arbeit, in dem, was er genau tut? Ja? Oder beziehungsweise, ja, schon.
Ist es für euch eigentlich okay, wenn ich Fotos mache? Auch wenn ich Frage, oder? Wenn Nein sagen, wäre echt bitter.
Dann weißt du vielleicht, wie es ist, wenn du etwas unter Druck, Zeitdruck oder du hast irgendwas zu erledigen, eine neue Lösung für etwas liefern muss. Also das ist natürlich ein Desaster, das tut weh, das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, und bei den Künstlern besonders, weil das wird in der Literatur oder in Filmen sehr oft thematisiert. Es gibt Leute wie Van Gogh, es gibt viele andere, die aufgrund einer Krise, kreative Krise, auch natürlich Selbstmord gemacht haben. Das ist natürlich sehr, aber ich habe das irgendwie jetzt gerade ausgesprochen, damit ihr checkt, was wirklich, wie schwierig es ist, einfach sich in einer Krise zu befinden und dann trotzdem eines Tages dann wieder aufwachen und was Neues zu finden. Und ich habe so eine Krise, mich hat es erwischt. Also immer wieder hat man diese Krisen, wenn man kreativ ist, ja. Und jedes Mal schafft man irgendwie etwas Neues, eine neue Qualität in der eigenen kreativen Tätigkeit, in der Kunst zu schaffen. Aber zu dieser Zeit wusste ich nicht wirklich weiter, wie es gehen soll. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele, wie ich vorher gemalt habe. Also ich bin gegenständlich gewesen, und die Bilder sind gar nicht so schlecht gewesen. Also nicht ohne Grund habe ich so oft ausgestellt und weltweit, weil die Bilder in Ordnung sind. Und ich habe auch Sammler gehabt und so weiter. Ich kann bis jetzt zwar aber damals besser von Kunst leben, was ist eine sehr Seltenheit. Also die armen Studenten, die wissen nicht, was auf die zukommt, wenn die Bude verlassen. Ja? Also das ist wirklich ein Desaster. 1%, 2% von denen vielleicht überleben als Künstler, die anderen müssen sich einen neuen Job suchen. So ist das jetzt zurzeit. Ja? Aber vielleicht wendet mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und neue Technologien ändern wir das Ganze. Ich habe nämlich ausgestellt und verkauft und Sammler gehabt, trotzdem war ich unglücklich, und ich habe es gemalt. Und ich habe es wie ein Roboter gemalt, ich habe es mich permanent wiederholt. Ich habe es immer wieder stilistisch keinen Schritt nach vorne machen können, und es hat wehgetan. Ja? Also das ist ein Moment gewesen, wo ich dachte, Junge, irgendwas stimmt nicht. Also Maler, ich wollte weitermalen, ich wollte Maler nicht aufgeben, aber irgendwas musst du unternehmen. Und in Berlin hat mich nicht wirklich, Berlin ist absolut eine tolle Stadt, aber zu dieser Zeit konnte mich nicht wirklich begeistern oder nicht auf neue Ideen bringen. Das hat mich dazu bewegt, Berlin zu verlassen für eine Weile. Und glücklicherweise, oder keine Ahnung, ich habe eine Einladung bekommen, nach Kalifornien zu fliegen, nach Los Angeles. Musste gar nicht so weit sein, ja, aber das war eine Gelegenheit. Bin ich hingeflogen, und das hat mich ein bisschen geholfen, so einen Abstand erstmal Abstand zu nehmen von Berlin, von Atelier, von Leuten, von dem Alltag hier in der Stadt. Und da habe ich mitbekommen, dass ich so eine Art einen leichten, frischen Wind bekommen habe. Und ich traute mich mehr aus dem Haus. Ich bin sehr viel unterwegs gewesen und suchte nach Inspiration. Also klassischerweise bin ich immer mit einem Fotoapparat unterwegs gewesen, und damals, also noch früher, habe ich ein Notizenbuch oder Skizzenbuch gehabt, habe ich mal Sachen aufgezeichnet, aber dann später habe ich das In dem Moment, wo digitale Fotografie sehr zugänglich war und preiswert, man konnte sich gute Kameras kaufen, dann entschloss ich mich, digital zu fotografieren, weil das eine sehr schnelle Technik ist und man konnte sehr schnell viele Aufnahmen, also das ist oft so ein tolles Zustand gewesen, wo ich, weil ich ein vortrainiertes Bild habe, ich konnte einfach ohne diese erzählende Bitte, ich habe nicht gesucht, aber trotzdem gefunden, indem ich irgendwie Aufnahmen gemacht habe, in, grob in eine Richtung gezielt und dann später nachhinein von Monitor gab es tolle Momente, weil ich etwas gefunden habe, wirklich, was ich dann später in der Malerei verwendet habe. Und so wieder so ein Gefühl, Glücksgefühl zeigte sich leicht in eben da weit weg in Amerika, so dass ich mich entschlossen habe, ein bisschen die Routine aufzugeben und startete eine Art Malerei, sehr stark angelehnt an multiple Methoden, die sehr bekannt ist, seitdem Andy Warhol sie bekannt macht, gemacht hat. Das ist ein, basierend auf einer permanenten Wiederholung eines Motivs. Er hat gedruckt, deswegen die Auflagen waren sehr groß. Ich habe es nur gemalt, ich habe mir etwas ausgesucht, ganz einfach, also Architekturelemente, denn vorher malte ich auch Landschaft, ich kombinierte Landschaften und Architektur, Architektur als eins, als ein Substitut, als eine, ich wollte keine Menschen mehr malen und ich wollte etwas, ein, irgendwie die, also die, der Ausdruck, also die menschliche Figur, menschliche Figur auf meinem Bild, das war für mich, ich habe es so eine Art, so Inflation des Ausdrucks gefällt, also überall sind Menschen auf Poster, in der Zeitung, im Fernsehen und ich wusste in allen möglichen Positionen, deswegen ich habe mich entschlossen, Geschichten zu erzählen über Menschen, aber ohne Menschen, deswegen habe ich mich für die Ikone, für Architektur entschieden. Ja? Und, es, und hier auch gibt es diese Häuser und was ich festgestellt habe, da ist ja was Tolles dabei, also statt eine Idee, ein Bild, entdeckte ich, dass ich mit Hilfe von dieser multiple Methode, unabhängig von Warhol, sowas wie einen Prozess festhalten konnte. Ich, zwischen dem ersten und dem letzten Bild gibt es fast keine Unterschiede, doch für mich dachte, in meinem Kopf gab es doch einen Unterschied, weil das alles passiert irgendwie in der Zeit. Und obwohl es klingt, obwohl es ziemlich positiv klingt, es war doch ein sehr kleines Schritt. Also ich träumte immer ab einem gewissen Moment komplett die Routine aufzubrechen, also komplett das Surrealismus aufzugeben zugunsten von abstrakter Malerei. Spreche ich zu lange oder ich kann das kürzer? Aber wir sind so nett miteinander, dass ich glaube, ich kann ein bisschen persönlicher werden, oder? Cool. Das war mein Traum, abstrakt zu malen oder irgendwann mal abstrakt anzufangen. Und deswegen kam ich nach Berlin mit einer Vorahnung, dass etwas passieren wird, aber nicht wirklich, also ohne einen richtigen Durchbruch. Dann bekam ich eine Einladung an der UdK hier in Berlin zu unterrichten. Und dort habe ich den weltberühmten Florian kennengelernt. Das war das eine der schönsten Momente meines Lebens. Ihr merkt. Ich improvisiere jetzt gerade. Hast du es aufgenommen? Und wie ihr merkt, wir sind ziemlich verschieden. Ja? Und nicht nur was die Größe angeht, oder, sondern auch Frisur. Aber er ist ganz anders organisiert als ich. Und das war absolut spitze, weil wir konnten uns dadurch ergänzen. Florian erklärte mir sehr leidenschaftlich zu dieser Zeit über künstliche Intelligenz. Ich habe nur ein bisschen Notiz am Rande genommen, dass es sowas gibt. Ich habe die irgendwo in der Presse oder im Internet die Aufnahmen von Bildern, die Ingenieure von Google kreiert haben mit Hilfe von KI. Ihr kennt die Eichhörnchen mit 1000 Augen und Füßen grau und grau. Das war ein Desaster. Also das war wirklich, ich dachte, das ist absolut schlecht. Und denke ich heute auch immer noch so. Aber inzwischen hat sich das alles verändert. Und dann, Florian erzählte mir über künstliche Intelligenz und ich ihm schon wieder über die multiple Methode, die ich angewendet habe. Kurzerhand kamen wir auf eine Idee, ein Algorithmus mit meinen Bildern zu trainieren. Und das ist spannend, weil also Florian hat schon ein bisschen darüber erzählt, wie naiv, also er, wenn man es etwas nicht weiß, dann wird man dann betrachten, dann will man irgendwie mit Hilfe von Sachen oder jetzt gerade mit Hilfe von Systemen irgendwie den Träumen etwas näher oder viel schneller zu kommen. Oder ich zu dieser Zeit wünschte mir oder dachte ich mir, das wäre wirklich fantastisch, wenn Florian seine künstliche Intelligenz mit allen meinen Bildern trainiert und am Ende bekomme ich den allerbesten Lipski ever. Ja, das war irgendwie, ich glaube, das habe ich ihm nicht ausgesprochen. Oh. Oder nicht gesagt. Ja. Oh, ich war ehrlich zu dir. Aber das war echt ziemlich dumm von mir. Und zum Glück, es hat sich alles ganz anders entwickelt. Das ist schon das zweite Versuch, aber bei dem ersten Versuch tatsächlich, ich habe Florian Fotos von all meinen Bildern aus vielen Jahren geliefert. Er hat einen Algorithmus trainiert und die Ergebnisse waren schlecht. Die Ergebnisse waren, die digitalen Bilder waren, ich war wirklich, die näherten ein bisschen den Bildern von Google. Und nichtsdestotrotz, ich fand irgendwie, dass da kann man mehr rauskitzeln, da gibt es viel mehr Potenzial, aber vielleicht müssen wir die Sache ein bisschen anderes anzugehen. Und überhaupt, Florian erklärte mir permanent, wie die künstliche Intelligenz funktioniert, wie die Systeme zu lernen sind. Irgendwann mal habe ich es geschnallt und selber, um eben das nachvollziehen, was passiert, entschloss ich mich, ein einfaches Motiv zu nehmen, denn mehrmals, und das ist ganz sehr, sehr einfach, da ist ja kein Geheimnis da hinten, keine Metapher oder sonst was, das ist nur Licht-Schatten-Situation, also das Foto, das habe ich selber aufgenommen, also das war auch ein sehr wichtiger Moment oder Entscheidung, alles, womit die Systeme trainiert werden, sollte von mir sein. Ja, also ich wollte nicht Fotos von anderen benutzen, von anderen Künstlern auf jeden Fall. Ja. Und eben Licht, Schatten, ein bisschen Architektur, Landschaft, also viele Merkmale und das Foto ist schwarz-weiß. Das benutzte ich als eine Vorlage und oder auch als Inspiration quasi und das diesen Motiv malte ich neunmal nacheinander, von hier oben links bis nach unten rechts. Und ihr könnt vielleicht ein bisschen erkennen, also ich wollte schon auf der Leinwand etwas verändern oder irgendwie eine Art Weiterentwicklung meines Stils fortführen. Zwischen dem ersten und dem letzten, ja, da passiert nicht wirklich was. Also hier bin ich ein bisschen lockerer geworden, bis der, die Farbigkeit ist auch anders. Aber immer noch, die einzelnen Bilder sind monochrom. Also da ist nur eine Hauptfarbe und dann weiß und schwarz. Und aber alle diese neuen Bilder plus diese Zwischenstufen, das habe ich digitalisiert, quasi mit digitaler Kamera aufgenommen und zu Florian weitergeschickt. Was kam nach einer Weile? Das löste irgendwie ein Feuerwerk bei mir. Also da sind nur 9 Bilder. Am Ende hatte ich 9000 davon. Ja? Und das ist absolut ein Hammer gewesen für mich. Ich habe es richtig gejubelt und ich war überglücklich, denn ziemlich schnell und auf Anhieb erkannte ich, dass das quasi öffnet meinen Kopf, meine Schranken. Auf einmal sehe ich die Möglichkeiten. Ich habe so ein Gefühl bekommen, ich schaue in so eine Art in die Zukunft. Ich habe jetzt gerade so eine Zeitmaschine zur Verfügung. Mit diesen Bildern. Klar, also der Algorithmus, den Florian geschrieben hat, basiert dann auf einem Paper geschrieben bei den Jungs, also Wissenschaftler bei Universität in Tübingen, zur Erkennung von Formen und Farben und hat ein Vorwissen, wurde schon vortrainiert. Aber trotzdem, das Motiv ist Hauptthema der Bilder, der digitale Bilder und die Vielfalt an Kombinationen, die malerische Qualität, die Farbigkeit, das alles, das war absolut der Hammer. Und relativ schnell, also ich war wirklich glücklich. In diesem Moment, alle diese Krisen oder sonst was, was ich da hatte, sind komplett, habe ich absolut vergessen, weil etwas Neues ist passiert. Ich erkannte, dass die künstliche Intelligenz hilft mir, oder anders gesagt, ziemlich schnell, die inspiriert mich, um umzudenken. Und damit ich weiß, womit ich es zu tun habe, haben wir uns einen Namen ausgedacht, Artificial Intelligence Roman. Sehr originell funktioniert. Seitdem ich bekam ich so ein bisschen persönlichen Zugang zu der künstlichen Intelligenz. Später haben wir auch dann umgetauft auf künstlich intelligente Muse. Noch schöner. Und die Muse, die Muse inspiriert mich bis jetzt die ganze Zeit, seit dem ersten Tag. Und eben die Erkenntnis, die Bilder inspirieren mich und dann eben auch ziemlich schnell Entschluss, die digitale Bilder will ich gar nicht als autonome Kunstwerke zeigen oder haben. Das ist nicht wirklich interessant, das wäre komplett bedeutet mir gar nichts. Aber davon inspiriert zu werden, um als Maler aus der Krise rauszukommen und als Mensch besser zu werden, ja, auf jeden Fall. Nächste Stufe, wir beschlossen, das nochmal, das ganze Prozedere nochmal zu wiederholen und damit lösten wir so eine Art Dialog aus. Das bedeutet, ich malte das Motiv nach der Lektüre der digitalen Bilder noch einmal, jetzt inzwischen 12 Mal, aber, und obwohl die Unterschiede sind immer noch nicht, da ist immer noch keine Revolution, aber die Veränderung, die da stattgefunden hat, ist schon ziemlich, ist erkennbar. Also zwischen den ersten, was immer noch ziemlich klassisch war, und dem letzten Bild, da sind schon wirklich Unterschiede. Und die Farbigkeit. Die Muse hat mir gezeigt, dass ich endlich mal farbig sein werde. Und ich habe jahrelang, auch mit Anerkennung, aber jahrelang monochrom gemalt und ich habe so eine Art Aversion zur Farbigkeit auf meinen Bildern entwickelt. Dann, wenn ich einmal Gras grün gemalt habe, habe ich sofort das Bild übermalt und zerstört. Das passt einfach nicht zu mir. Also hatte ich wirklich eine Mauer. Und hier auf einmal alle Farben dieser Welt, neu betrieben, aber ziemlich bunt bin ich geworden, mit Vorfreude. Und vor allem, ich habe Sinn erkannt, dass diese Farbigkeit wirklich etwas Wichtiges auf meinen Bildern zu suchen hat und zu bedeuten hat. Die Bilder wieder digitalisiert, zu Freunden geschickt und als Antwort neue digitale Variationen. Und die sind noch cooler, weil das sind keine Wiederholungen. Es gibt neue Facetten, es gibt neue Möglichkeiten. Also für mich, ich nenne das inzwischen Möglichkeiten. Und eben, weil die Qualität der Systeme ist, die Schnelligkeit und aber auch die Riesenzahl an Kombinationen. Und wie ich die Muse damals gesehen habe, ziemlich romantisch, denn ich habe über Intelligenz gesprochen, also nicht Gefühle, sondern ja doch, über alle gehobene Dinge und nutzte die Terminologie auch an. Und dann, bis die Jungs mich Besseres gelernt haben, die sagten zu mir, Junge, das ist nur Mathematik. Das ist keine Intelligenz, das ist keine Kreativität, sonst noch was Schönes, das ist Mathematik. Und Zahl, absolut. Ja, aber was absolut gigantisch ist, und trotzdem, ich erkenne es immer noch, und das wollte ich mir nicht auswählen lassen, ich erkenne wirklich so eine Art Geist in der Maschine, denn die Riesenzahl an Kombinationen, das ist tatsächlich etwas, was einem verblüfft, was irrational ist. Das ist absolut, ich fühle mich tatsächlich genauso der Maschine nah wie der Natur. Die Arbeitsweise eines Malers in der Natur auf der Suche nach Inspiration gleicht komplett der Arbeitsweise, meine Arbeitsweise auf der Suche nach Inspiration blätternd in den digitalen Bildern. Und das alles
passiert viel schneller. Durch diese Riesenzahl bin ich nicht wahnsinnig geworden oder bin ich auch nicht irgendwie... Ich kann inzwischen auch entschleunigen, weil dieses Prozess des Suchens Prozess des Suchens und Zweifelns und Fragenstellens ist irgendwie, hat sich extrem verkürzt. Relativ schnell, was passierte dann? Mein Wunder ist geschehen. Meine ersten abstrakten Bilder sind da und ich stehe zu diesen Bildern und ich fand die richtig cool. Und das ist eine absolute Wende in meiner Malerei. Seit diesem Moment male ich abstrakt, verlor ich alle meine Sammler und ich stelle nicht mehr aus. Aber ich bin glücklich. Come on. Ja, also da ist ja nochmal die Webseite, ihr könnt sehen, was die Muse produziert. Aber wirklich, nein, ich hab's, ja, zum Teil stimmt das wirklich. Viele meiner Sammler konnten nicht mitkommen. Also die wollten nicht mitmalen. Die sagten, was machst du? Du kannst so gut malen, deine Bilder sind so. Du hast deinen eigenen Stil und du bist schon anerkannt. Du sollst weiter malen, was du malst. Und die wollten es, und hochintelligente Leute, ich will keine Namen nehmen, also auch sehr kreativ und weltbekannt, und die wollten es einfach nicht, ich verstehe das auch nicht, wieso die, obwohl selber kreativ, nicht anerkannt haben, dass ich dem inneren Imperativ folgen wollte, einfach mich selber zu entwickeln und besser zu werden und nicht immer trotzdem Erfolg kreativ in meiner Kunst stehen zu bleiben. Ja, und das hat mir sehr traurig gemacht, aber auch nachdenklich, und ich löst es eine Art Trotzreaktion und bin ich noch tiefer in diesem Projekt, habe ich mich stärker engagiert und seitdem male ich die abstrakte Bilder, das war nur ein Beispiel, aber nicht nur das, weil es geht inzwischen gar nicht um diese Bilder. Um die einzelnen Bilder. Die sind wichtig, weil das sind eben Exemplare eines Prozesses, also die sind Zeugen eines Prozesses. Ich entwickelte ein sehr starkes Konzept. Der Mensch und Maschine, künstliche Intelligenz unterstützt einen Künstler tatsächlich als Muse, als Inspirationsquelle, inspirativ AI, und das bedarf eine neue Methode, das zu kommunizieren. Deswegen, also eben aus einem gewöhnlichen Maler bin ich jetzt transformiert zu einem konzeptuellen Künstler. Und das bedarf eben, das löst irgendwie neue Ideen aus und neue Handelmethoden. Also das war jetzt ein Ausdruck bei einer Ausstellung in Österreich, für diesen Dialog zwischen mir und Maschine, also die Tapete, wir haben die Wände tapeziert mit vielen digitalen Bildern und vorne auch meine gehängt.
Die erste Musentapete.
Die erste Musentapete ist geboren. Dann baute ich Objekte auf, um Sachen zu thematisieren oder darzustellen. Bei diesem Box bestehend aus 5 Monitoren baute ich so eine Art, wollte ich diesen Blackbox thematisieren. Und Live-Painting. Also zum ersten Mal habe ich mich getraut, malen vor das Publikum. Und in echten Zeit, also im Dialog mit dem Algorithmus. Das ist eine Aktion hier in Berlin im Futurium, bei der Nacht der Wissenschaft. Letztes Jahr, im Mai war das. Und hier noch ein bisschen, also erstmal so ein Zwischenschlusswort. Egal wie cool die Systeme sind, die Maschinen und so weiter, also eigentlich musste ich euch das gar nicht erklären, aber dieses Message to the World ist eben, dass egal wie cool die Maschinen sind, die sind einfach da, um den, so begreife ich das auch mit der Muse, um den Mensch zu unterstützen, um die menschliche Fähigkeiten aufzubauen und nicht den Mensch zu ersetzen. Und das Wichtigste, das Schönste passiert eben im Atelier, weil nach wie vor, ich bin ein Maler. Ich male mit Pinsel, mit Farbe und mit Leinwand. Und ich bin entwickle Konzepte. Aber das Wichtigste ist eben, dass ich das das Alte nicht aufgegeben habe und will auch nicht. Das, mein Ziel ist einfach immer besser zu werden, ohne komplett die Methode zu ändern. Aber die Methode zu verbessern, das ist mein Ziel.
Ich glaube, da bin ich jetzt mal durch, jetzt übernimmst du. Aha, noch was Wichtiges.
Ich konnte natürlich auch, also ich habe ziemlich viel gelernt dabei. Und eine von diesen vielen Sachen, von diesen vielen, vielen tollen Erfahrungen, die ich da inzwischen gesammelt habe, ist eben, ich bin sozialer geworden. Ja? Also ich kann vielleicht ein bisschen besser sprechen jetzt inzwischen, aber nicht nur das. Ich bin sozialer geworden, die künstliche Intelligenz hat mich sozialer gemacht. Nein, ich hab's gelernt, wirklich im Team zu arbeiten, weil ohne Florian, ohne YQP, ohne Bits & Mars, ohne viele andere Leute wäre es gar nicht möglich, die Muse weiterzuentwickeln und zu praktizieren. Denn ich kann keine Programme schreiben, das will ich auch nicht. Kooperieren ist absolut der Hammer. Zusammenzuarbeiten und möglichst von Leuten aus verschiedenen Bereichen. Ja, also ich bin echt überzeugt. Florian sagt, widersprach mir wieder, aber ich sagte neulich irgendwie, wenn zwei Maler sich treffen und versuchen eine mittelschwere Matheaufgabe zu lösen, die werden scheitern, ja. Aber ich, mein Maler, und
das war mir zu klischeehaft.
Ist ja auch. Aber er sagte, inzwischen gibt es Maler, die rechnen können. Aber ich mit Florian, der technisch begabt und ist, wir kamen auf die Idee, so eine künstlich intelligente Muse. Und das ist, ich glaube, das funktioniert, also diese Interdisziplinarität ist ein Riesenthema. Und nicht nur bei uns. Ich glaube, das ist irgendwie eine neue Strömung, was dazu führen wird, irgendwie neue Richtungen, nicht nur in Kunst, aber auch bei den Wissenschaftlern irgendwie hilft, den Leuten ein bisschen umzudenken. Zumindest neue Ziele zu setzen. Oder
der große Appell ist doch für jedes Unternehmen, für jede Abteilung einen Künstler, oder?
Ja, wirklich. Jeder Betrieb sollte in diesem Innovationsteam zumindest einen Künstler dabei haben. Und nicht als ein Maskottchen, sondern richtig ein Künstler, der wirklich nur künstlerisch arbeitet. Und auf diese Art und Weise einen Impact auf das gemeinsame Produkt oder auf die Arbeitsweise des Teams hat. Denn die Künstler denken komplett ganz anderes als alle anderen. Auch Designer, die kreativ sind, denken, die sind mehr zielorientiert. Künstler sind dazu da, um Fragen zu stellen, Utopien zu schaffen, positive Utopien. Kein künstlerisches Werk hat was schlecht, ist böse oder hat was Böses in sich. Das sind alles Fragen, das sind alles Gedanken und Ideen. Und das ist ein Schatz, denn nicht wirklich, also ich habe es schon erwähnt, die Studenten, die Absolventen der Akademie, die landen irgendwo, keine Ahnung, die werden nicht gebraucht. Das ist aber eine Goldgrube, ja, das sage ich euch, aber ich glaube, das liegt mir auch im Herzen als Maler, als Künstler. Ach Gott.
Ich meine nicht gleich. Genau, jetzt mache ich nochmal weiter. Also doch Druckbetankung. Also, es gibt keine Diskussion mehr. Wir haben jetzt noch eine Stunde Vortrag weiter. Nee, wir kommen gleich zum Ende. Also genau, hier steht ein kleiner Wortwitz drin in diesem Slide. Das verstehen aber nicht alle, glaube ich. Ganz oder gar nicht. Die Gans, das ist so eine neue Architektur im Bereich der neuronalen Netzwerke. Generative Adversarial Networks. Und mit denen arbeiten wir jetzt auch aktuell bei der Muse. Also die Muse hält uns alle ziemlich bei Trab. Also die KI hat nicht nur Roman sozialer gemacht, sondern auch noch irgendwie 5 Leute beschäftigt. die ganze Zeit daran weiterentwickeln, weil so eine KI ist halt nicht einmal diese Glaskugel entwickelt und dann macht die das alles automatisch und entwickelt sich weiter, sondern das ist Engineering, das ist Software Engineering. Und der einzige Unterschied ist, dass man eben nicht explizit mit if, then, else, while, do programmiert, sondern implizit, indem man das trainiert und das System die Regeln implizit eben selbst erlernt. Und dann gibt es diesen neuen Bereich der generativen neuronalen Netzwerke, also dieses Katzen-Maus-Hunde-Tassen-Erkennungsgerät. Das mal schnell lernende Modell ist ein klassifizierender Machine Learning-Algorithmus. Und jetzt gibt es eben auch immer mehr Möglichkeiten im Bereich generativer künstlichen Intelligenz. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert und wie wir das jetzt in der Muse einsetzen. Und als Motto dafür, Zitat von der Person, die uns beide zusammengebracht hat, an die UdK, das war ein Kurs für Geflüchtete, den Roman und ich zusammengegeben haben, auf Basis der Initiative von Sabine. Und ein schönes Zitat von Sabine ist, the paradox is that the new is new. In this sense, one cannot buy or sell a new. You can only develop it. Und dieses Neue, also sich wirklich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, das passt mit Sicherheit auch wunderbar zum Weizenbaum-Institut, ist eben, sich dieser neuen Themen wirklich zu widmen und reinzugehen. Also nicht zu denken, das googelt man jetzt und dann kauft man sich das irgendwo ein, so wie das irgendwie ganz viele Innovationsabteilungen in der Wirtschaft auch versuchen mit Design-Thinking-Methoden und dann am Ende kommt was raus und dann kauft man sich das halt irgendwie ein, so ein Produkt, sondern ja, rein in die Materie und Ärmel hochkrempeln und machen. Und das machen wir jetzt unter anderem auch bei der Weiterentwicklung von der Muse. Nächster Wortwitz. Genau, also Ziel war, dass das Ganze immer flüssiger wird, also der Dialog zwischen Roman und der Muse fluider wird. Übrigens, Roman, es gab jetzt schon gerade erste Tweets hier aus dem Raum. Von uns. Ich habe gerade per Push schon bekommen. Mal gucken, wann der nächste abgefeuert wird. Ich glaube, du bist dran. Genau. Also Ziel war, dass das flüssiger wird, weil so wie ihr das eben gesehen habt, das dauerte dann immer auch ein bisschen. Roman hat Bilder gegeben und dann wurde irgendwie bei, wir haben verschiedene, jetzt mittlerweile haben wir eigene Server mit Grafikkartenprozessoren und da aber Cloud Computing Instanzen verwendet. Die müssen hochgefahren werden, dann muss man das draufladen, dann muss man ein Skript anschmeißen, dann läuft ein Trainingsprozess und dann kamen irgendwann Bilder und die wurden dann mit Roman, mit so einem 1 Terabyte Dropbox Account, mit Romans iPad synchronisiert und dann kriegte Roman irgendwann so Ergebnisse von der Muse, aber es dauerte halt immer ein bisschen. Funktionierte ganz gut und dauerte ein bisschen. Und jetzt mittlerweile läuft das mehr oder weniger in Echtzeit ab und führt auch dazu, dass Roman jetzt das nochmal anders weiterverwendet. Das meine ich, am Anfang ist es leider alles ein bisschen komplexer, als es jetzt mal eben so schnell erzählt, aber ganz grob. Das ist ein Blick bei Roman aus dem Atelier und Roman malt nicht nur, du hast ihm noch was verschwiegen, sondern baut auch noch übrigens Skulpturen und zwar als Ausgangspunkt für Inspiration für die Muse. Es funktioniert so, er hat jetzt so eine Web-Applikation, da ist die Kamera dran, Roman baut etwas, nimmt Aufnahmen auf und kann dann auf so ein MIDI-Interface, was eigentlich so für Musiker gedacht ist, kann Roman jetzt halt über verschiedene Regler und Play-Knöpfe und so weiter dies, was er dort kreiert hat, in Echtzeit interpretieren lassen von der Muse. Sieht man jetzt zum Beispiel hier, das ist ein gemaltes Bild, was letztlich aus diesem Input heraus generiert wurde, nutzt dann wieder bestimmte Facetten von dem hier und bringt es auf die Leinwand. So funktioniert jetzt der komplett neue Arbeitsprozess und dabei ist ja letztlich so eine Art neues Instrument entstanden. Und so sehe ich auch generative künstliche Intelligenz. Ich erkläre euch, wie das funktioniert. Das ist eine neue Generation von Instrumenten. Nicht mehr und nicht weniger, aber eine ziemlich coole neue Art von Instrumenten, die wir auf ganz neue, innovative Art und Weise nutzen können und die auch aus meiner Sicht unsere Arbeitsprozesse verändern. Also Instrumente war schon immer so in der Menschheitsgeschichte. Neue Tools verändern unser Arbeiten und durch unser Arbeiten auch unser Denken. Und das beeinflusst sich gegenseitig. Ich glaube, durch generative KI gibt es da jetzt eben ganz neue Möglichkeiten, auch sein eigenes Denken zu entwickeln, zu erweitern, zu hinterfragen etc. Genau. Und hier mal könnt ihr sehen, wie das so läuft.
Also die Muse kusst nicht nur permanent, sondern auch schneller inzwischen.
Genau, also es funktioniert grob so. Ihr seht mal kurz eine Aufnahme von Roman aus dem Atelier. Ich habe meinen Sound ausgemacht, sonst wäre es Roman peinlich, was er dabei schnattert, weil das nur mir eigentlich geschickt hat, das Video.
Danke dir.
Genau. Also Roman malt was, jetzt mal sehr plakativ dargestellt, der Prozess. Roman malt etwas, in dem Fall war es noch nicht so weit, dass er Skulpturen als Input genommen hat, sondern hier jetzt eine Skizze. Sieht ein bisschen aus wie japanische Schriftzeichen. Also sehr abstrakt, einfach mal ein bisschen was auf die Leinwand gebracht. So, jetzt gleich passiert Folgendes. Das war einer der allerersten Prototypen von der neuen Generation von der Muse, wo wir diese GANs einsetzen. Generative Netzwerke. Jetzt dreht er es in die Kamera. Mittlerweile läuft es also ein bisschen einfacher. Genau, so. Jetzt die Kamera filmt es. Auf der Applikation sieht er jetzt auch gerade, was da gefilmt wird, also in der Web-App.
Es war sehr schwierig, malen und filmen gleichzeitig.
Genau, jetzt aktiviert er verschiedene Modelle, also er hat jetzt verschiedene generative Modelle, die trainiert sind und kann jetzt das, was dort steht, halt interpretieren lassen. Hier jetzt mit so einem Modell, was es sehr funky, psychedelisch interpretiert. Hier so irgendwie pixelig, hat sich in der Zeit alles weiterentwickelt und er hat ganz viele neue Modelle zur Verfügung. Hier kommt dann auf einmal so Tusche, Farbe und auf einmal Farbigkeiten, die er vorher nicht benutzt hat. Genau, und kann dann jetzt an dem MIDI-Controller halt so anfangen, seine Skizzen zu interpretieren. Genau, hier kommt jetzt auf einmal so düstere, also die Black-Metal-Variante aus den ehemaligen Bildern, aus früheren Bildern von Roman, stark inspiriert. Genau, und kann das jetzt nach und nach tunen und weiterentwickeln. Und dann, das Schöne ist, so ein generatives Netzwerk ist chaotisch, also es ist deterministisch. Das heißt, wenn ich genau das Gleiche reingebe, kommt das Gleiche raus. Also in diesem Netzwerk, da gebe ich was rein, kriege ich was raus. Aber es ist halt chaotisch. Das heißt, wenn ich ein bisschen was teilweise am Input verändere, hat das einen massiven Einfluss auf einen komplett anderen Output. Und diese Zusammenhänge, diese einzelnen Modelle, die sind, glaube ich, für jemanden, der es zum ersten Mal macht, gar nicht nachvollziehbar. Aber für Roman mittlerweile schon, man merkt, er arbeitet komplett anders mit diesem Tool, als wenn man das jetzt jemandem zum ersten Mal in die Hand gibt. Weil er schon in gewisser Weise, so sehe ich das zumindest, halt Zusammenhänge erkannt hat und gemerkt hat, wie er dann vielleicht das ein bisschen tunen kann, wenn er noch einen Strich ein bisschen nach links setzt oder eher in einen Close-Up geht mit der Kamera etc.
Du hast mich auch erkannt.
Genau. Ja, und das ist wirklich spannend zu beobachten, wenn Roman damit arbeitet und sowieso, das war für mich auch in dem ganzen Projekt super spannend, zu sehen, wie Roman halt auch komplett anders auf zum Beispiel die Bilder schaut. Also eben nicht aus so einer Techie-Sicht, wo man irgendwie sich denkt, oh wow, das sieht aber cool aus oder so, oder ah, das ist ja abgefahren oder keine Ahnung, wie das oft dann in so einer technischen Verspieltheit damit sich beschäftigt wird, weil Romans Blick ist komplett anders auf diese digitalen Bilder. Das sind manchmal kleine Sachen, die mir überhaupt nicht aufgefallen wären, die Roman dann aber massiv spannend findet. Und es gab einen Moment zum Beispiel, irgendwann kam ich ins Atelier und auf einmal war über alles voll mit Spraydosen und Roman hat vorher nie mit Spraydosen gearbeitet, aber fand Elemente in den von der Muse generierten Bilder, die halt so Spray-Elemente mit reingebracht haben, die Roman spannend fand und daraufhin zu Bösner gefahren ist und von Acryl und Malerei dann auch nicht nur die Pigmente im Atelier gemischt hat, sondern auch eben Spraydosen. Und also ich habe da in der ganzen Zeit wahnsinnig viele spannende Sachen auch lernen können über Malerei und Co. Und die Sicht eines Malers, in dem Fall Roman, kann man jetzt auch nicht immer verallgemeinern. Na, aber jetzt nochmal, der Untertitel, das ist noch, weil ich das in Karlsruhe neulich mal gezeigt habe. Also, da war eine Konferenz, die hieß irgendwas mit KI und die Abkürzung stand tatsächlich für Karlsruher Innovation. Aber schön groß KI auf alle Plakate draufgeschrieben. Genau, also in unserem Fall war das dann auch, stand es auch für künstliche Intelligenz. Genau, also so funktionieren so Netzwerke, diese klassifizierenden, die hier zum Beispiel Krebszellen erkennen oder Fahrräder bei autonom fahrenden Autos, Fahrräder am Straßenrand erkennen oder Markierungen. Das sind immer einzelne Problemlöser, die es schaffen, eine Objektklasse zu identifizieren und das branchenübergreifend. So, und diese generative KI denkt halt in die andere Richtung. Da gebe ich wenig rein, einen sogenannten Seed hier rein und bekomme viel raus. Und am Ende ist das aber sowohl in der einen Richtung als auch in der anderen Richtung, Mathematik. Also es ist immer eine Funktion, also auch wenn wir von so Machine Learning Modellen sprechen, ein Modell ist am Ende eine Funktion und y gleich m mal x plus b, eine Linie ist auch schon eine Funktion und ist ein Machine Learning Modell. Es ist gut, dass man das einmal gehört hat, also diese Begriffe auch in dem Bereich sind sehr, sehr oft so groß oder klingen so groß, also es geht um Mathematik und man nutzt Rechner, um diese komplexen Formeln zu finden. Also ein neuronales Netzwerk ist am Ende eine mathematische Formel anders dargestellt. So, und wie funktioniert jetzt so ein generatives Netzwerk? Diese GANs haben eine ganz besondere Eigenschaft. Also nämlich das Grundprinzip ist, man hat nicht ein Netzwerk, sondern zwei. Also einerseits so ein generierendes Netzwerk und ein diskriminierendes Netzwerk. Und diskriminieren jetzt nicht im Sinne von Diskriminierung, schon, aber halt anders gemeint. Also es klassifiziert etwas, beziehungsweise es entscheidet über etwas. Und das funktioniert so, dass irgendwann vor ein paar Jahren Ian Goodfellow, sieht man auch das Paper da unten 2014, kam diese Architektur raus zu sagen, okay, es wäre doch eigentlich ziemlich clever, dieses Netzwerk erlernt in diesem Beispiel jetzt, wie Ziffern auf Bildern aussehen, wie zum Beispiel bei Google Maps und Co. man tatsächlich halt so Häuser, Hausnummern, wie nennt es ich?
Nummernschild.
Nummernschild ist beim Auto. Wie heißt es? Hausnummer. Also, zum Beispiel Hausnummern auf Bildern zu erkennen. Das funktioniert, indem man im Netzwerk ganz viele Hausnummern zeigt, ganz viele Bilder, ganz, ganz viele Bilder von Hausnummern, möglichst divers. Und es erlernt dann selbstständig, wann ein Bild mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Hausnummer ist. Und dieses Netzwerk wird damit trainiert und will jetzt erkennen, dass dieser fiese Generator hier, die befinden sich im Wettbewerb, immer versucht, etwas zu generieren und den hier auszutricksen. Also es versucht, dass das hier nicht erkennt, dass es hier sich um eine Fake-Nummer handelt. Das heißt, am Anfang generiert dieses Netzwerk einfach ganz stumpf irgendwelche Zahlen, weil jedes Bild ist letztlich eine Matrix von Zahlen, also eine Matrize bestehend aus RGB-Werten. Deswegen Mathematik. Es ist eine Matrix von Zahlen, eine Summe von Vektoren in einem Raum. Und diese Matrix von Zahlen wird jetzt irgendwie so generiert, deswegen Zahlendreher, das dreht irgendwie so Zahlen und versucht den auszutricksen. Und aus diesem Wettbewerb heraus, jetzt versuche ich es kurz zu machen, aus diesem Wettbewerb heraus ist irgendwann dieser hier in der Lage, weil es immer sich gegenseitig auch Feedback gibt, ist dieser hier in der Lage, Nummern zu generieren, die so nicht existieren. Also Fake-Bilder von Hausnummern zu generieren, die so nicht existieren. Und das ist der grundsätzliche Ansatz von generativen Netzwerken, hier bei diesen GANs, aus dem Wettbewerb zweier Modelle in der Lage zu sein, dass ein Modell etwas generiert, was es so vorher noch nicht gab. Und das noch in weiterentwickelter Form, worauf ich jetzt nicht in der Theorie eingehe, nutzen wir jetzt für die Muse, nämlich dass in dem Fall, was wir machen, als Input zum Beispiel eine Skizze von Roman reinkommt und daraus etwas Neues wirklich generiert wird. Also es wird ein Bild, die ihr eben gesehen habt, werden generiert, nur eben dann nicht aus weißen Rauschen heraus, sondern unter der Bedingung einer Skizze oder eines Modells, da spricht man von den Conditional GANs, also GANs, wo man schon etwas als Input mit reingibt und nicht mit Rauschen beginnt. Und diese GANs, die sind für verschiedene Anwendungsfälle einsetzbar. Das wollte ich jetzt nochmal kurz einmal noch ein, zwei weitere Beispiele geben, wofür die nützlich sind. Zum Beispiel kann man eine Funktion erlernen, die in der Lage ist, aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein Farbbild zu machen. Also von Farbe zu Schwarz-Weiß kennen wir schon seit längerer Zeit, aber aus Schwarz-Weiß Farben zu erlernen, kann man mittlerweile machen. Das funktioniert dann mal besser, mal schlechter, aber ist ziemlich abgefahren. Oder hier, das sind Gesichter, die so nicht existieren. Also das sind generierte Gesichter. Da gibt es auch so ein Projekt, das ist auch durch die Presse gegangen, ihr könnt immer im Browser gucken, thispersondoesnotexist.com. Das sind hochauflösende Bilder von Menschen, die so nicht existieren. Also die vielleicht existieren sie bald, aber es sieht halt wirklich aus wie ein normales Gesicht, aber ist halt fake. Genau. Und noch ein anderes Beispiel, um auch nochmal zu zeigen, welche Richtung das gehen kann, ist hier jetzt im Bereich Architektur zum Beispiel, das ist ein wunderbarer Post dazu, wie man generative Netzwerke eben auch für zum Beispiel Generierung von Bauplänen etc. einsetzen kann. Genau. Also so sieht das dann unter anderem aus mit Romans Rechner und dazu so ein Controller. Das Video habt ihr eben gesehen. Man kann auch andere witzige Dinge mit so Netzwerken tun. Das ist zum Beispiel ein Porträt von mir. Hat mich auch dazu inspiriert, meine Haare nochmal, solange es noch geht, ein bisschen wachsen zu lassen. Genau, das passiert, wenn ich mit der Muse zwischendurch spiele. Das führt dazu, dass es auch an verschiedenen Stellen jetzt dieses Projekt führt auch bei denen, die das entwickeln, dazu zumindest zu einem kleinen Shoutout, in dem Fall von dem CEO von Google, was halt ziemlich abgefahren ist, weil natürlich ganz viele gerade in den Tech-Konzernen gerade in auch solche Richtungen denken, aber ich glaube, was am Ende auch entscheidend ist, ist, wie man halt die Tools einsetzt und was man dann damit macht, also diese kreative menschliche Leistung, dann was man jetzt aus diesen neuen Tools macht. führt auch übrigens dazu, dass es auch auf politischer Ebene inspiriert. Also wir hatten mal neulich ein Treffen mit der Katharina Barley. Wie bitte?
Hat die gar nicht einen schönen blauen Pulli angehabt?
Hat die immer einen blauen Pulli an? Ach so, okay, stimmt. Den mit dem, ja, richtig. Den hatte sie dann später immer an. Zu dem Zeitpunkt war sie noch auch Justizministerin. Genau, führt die D64-Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da ging es, die haben auch so ein Positionspapier entwickelt für den Einsatz von KI und ihr das überreicht und das haben wir kombiniert mit einem kleinen Talk über die Muse und mit Bildern. Genau, haben dann vor ein paar Jahren schon die große Vision ausgerufen, eine Muse für alle, durften dann auch merken in den letzten Jahren, dass das gar nicht so leicht ist, weil eine Muse ist gar nicht so, wie Roman sie einsetzt, ist natürlich ganz eng mit Romans Geschichte auch verbunden. Und es gibt auch kein Copy-Paste, also man kann jetzt nicht das, was man da entwickelt hat, einfach irgendwie jemandem so in die Hand geben und dann hier, sei inspiriert. Sondern das müsste man nochmal mit den Personen auch gemeinsam entwickeln, dann entstehen vielleicht irgendwann Synergien. So cool wäre es, wenn da irgendwie so ein Framework, so ein Musen-Framework raus wird, aber das ist natürlich auch alles beliebig groß, beliebig komplex, beliebig aufwendig. Wir bleiben im Moment beim Fokus Roman, schon anstrengend genug, also genügend Arbeit, aber inspirieren halt in alle möglichen Richtungen und fahren eher die Strategie, den Leuten Inspiration zu liefern und selber ihre eigenen Musen zu entwickeln, zum Beispiel an Hochschulen, hier im Heidelberg Basen an der Kunsthochschule oder jetzt in Karlsruhe letzte Woche, wo es darum geht, also hier haben wir zum Beispiel so einen Workshop mit Studenten gemacht und Studentinnen zu physikalischer Modellbau trifft Machine Learning Modelltraining, so der Ausgangspunkt. Also mit Schere und Kleber und so weiter wurde gebastelt. Über Nacht wurden Trainingsdaten gesammelt, indem wir Videos gedreht haben, haben über Nacht generative Netzwerke damit trainiert. Zum Glück in dem Fall auf 3 Servern, bei 2 war irgendwelche Treiber nicht installiert. Das heißt, beim 3. hat es geklappt und dann hatten wir am nächsten Tag Modelle zur Verfügung, die wir uns dann gemeinsam, womit wir uns beschäftigt haben. Also, und haben da tatsächlich, sind jetzt, weiß ich, von 2 Studenten, einer Studentin, einem Studenten, die danach ihre eigene kreative KI auch als Abschlussarbeit, Projekt, also als Diplomarbeit oder in dem Fall Bachelorarbeit entwickelt haben. Genau, also wenn ihr noch ein paar mehr Infos haben wollt, da, das haben wir mal in eine Form gegossen, findet man noch so da einiges zu und das war's im Sinne der Frontalbeschallung. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, das war jetzt eine Stunde, haben wir zu spät angefangen, also ich glaube, wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, wenn ihr wollt, darüber zu diskutieren und die Frage, wie sieht eure Muse aus? Soweit.